wir haben ein Signal. Ich freue mich, euch zu sehen. Für mich ist es der erste normale Gottesdienst, normal in Anführungsstrichen, seit, ich glaube, 4-5 Wochen, weil wir hatten irgendwie unser Kieler Woche-Programm, dann Gemeindefreizeit und letztes Wochenende waren wir tief im Süden, im Schwarzwald, auf der Pastorentagung unserer Bewegung. Und das war richtig gut, war auch anstrengend, so wie so Tagungen sind, immer viel sitzen, essen, reden und was weiß ich was. Aber es waren auch echt richtig tolle Zeiten, einfach in der Gegenwart Gottes. Und auch schön, einfach einige Leute wiederzusehen, ganz besonders Christian, der auch da war, von dem soll ich euch ganz herzlich grüßen. Das war richtig schön, mal ein bisschen intensiver mit ihm zu sprechen. Und jetzt freue ich mich, wieder hier zu sein und euch alle zu sehen in diesen Räumen. Das haben wir auch nicht mehr so lange, der letzte Sommer in der Schwefelstraße. Wir sind gespannt, was Gott für uns hat. Viele von euch wissen das, ich habe einige Jahre, genau genommen 3 Jahre, in Kiel an der Theologischen Fakultät habe ich Kirchengeschichte unterrichtet, habe da eine ganze Menge Studenten vor mir gehabt, viele zukünftige lutherische Pastoren und eine ganze Menge auch Gymnasiallehrer, die dann irgendwann mal Religion unterrichtet haben. Und ich hatte das große Glück in dieser Zeit, hatte einen Chef, der mir gesagt hat, Herr Häusermann, Sie kommen doch aus dieser freikirchlichen Ecke, nutzen Sie das doch mal, das ist richtig klasse, dass Sie wirklich das, was so Ihre Themen sind, dann auch an den Mann bringen können. Ich war da am Anfang eher ein bisschen vorsichtiger und er hat mich tatsächlich dann ermutigt, ich soll das machen. Und so habe ich es dann auch gemacht und habe da so einige Kurse mit den Studenten bewegt. Unter anderem ein Kurs, den ich gemacht habe, war über das Thema Pfingstbewegung. Und was ich immer gerne mache, wenn ich so einen Kurs starte, ich frage erstmal so ein bisschen das Wissen ab, was da denn schon vorhanden ist bei den Studenten. Und bei dem Thema Pfingstbewegung musste ich feststellen, dass da nicht so wirklich viel vorhanden war. Bei einigen gar nichts und die, die fortgeschritten waren, die haben mir dann 2 Begriffe genannt. Heiliger Geist und Zungenrede. Das hatte man mal gehört. Das ist Pfingstbewegung. Das sind die, die so ein bisschen komisch sind, etwas emotional und immer in seltsamen Sprachen reden. Viel mehr war da eigentlich auch nicht an Substanz. Und das war dann tatsächlich spannend, mal so ein Semester mit denen das zu bewegen, dieses Thema. Und am Ende, dann mache ich dann auch immer, habe ich immer so eine Runde gemacht, wo jeder nochmal sagen konnte, was war so spannend für sie in diesem Jahr, was hat sich verändert, was war interessant. Da war so die einhellige Rückmeldung, dass alle nur gestaunt haben, dass sie von dieser ganzen Bewegung, die ja immerhin die zweitgrößte der Christenheit ist, nichts wussten. Weil man in Deutschland tatsächlich so diesen Eindruck hat, das sind nur so wenige, weltweit ist das ja was ganz anderes. Da war eine große Unwissenheit. Nun ist es so, die Frage stelle ich und darüber wollen wir heute auch hinaus, wie ist denn das bei uns Pfingstlern selber? Wir sind ja hier auch in einer Pfingstgemeinde. Falls du das jetzt gerade zum ersten Mal hörst, dann tut es mir leid. Jetzt weißt du es, keine Entschuldigung mehr. Ist es nicht teilweise bei uns selber auch so, ja gut, wir sind die, die die Zungenrede haben und ein bisschen emotional sind. Tut mir leid, das ist ein bisschen wenig. Das ist eindeutig viel zu wenig. Denn die Frage ist ja, was bedeutet das, Geist erfüllt zu sein? Für die von euch, die unsere Gemeindevision drauf haben, die beginnt mit, wir werden eine internationale, geisterfüllte Gemeinde sein. Was heißt das? Geist erfüllt zu sein. Ich finde, hier sind so 2 Dinge, die da drin mitklingen in diesem Wort. Einmal, dass ich erfüllt bin mit dem Geist Gottes, aber auf der anderen Seite dieses Wort Fülle, dass ich auch die Fülle des Heiligen Geistes haben will. Und tut mir leid, wenn das nur Zungenrede ist, dann muss ich sagen, ist Gott an dieser Stelle doch ganz schön wenig kreativ und da möchte ich heute ein bisschen drauf hinaus mit euch. Allerdings muss man dazu sagen, wenn ich jetzt heute über dieses ganze Thema Geist erfüllt sprechen würde, ganz davon abgesehen, dann kann ich über das ganze Leben reden, weil unser ganzes Leben soll ja erfüllt sein mit dem Geist Gottes, dann werden wir heute nicht fertig, sondern ich möchte euch heute mal ein bisschen was zu erzählen zu dem Thema Geistesgaben. Das ist auch schon ein riesiges Thema. Ich sag's mal so, Paulus spricht davon, es gibt so Zeiten, da bekommen wir Milch aus der Flasche und andere Zeiten, da bekommen wir Schwarzbrot, also geistlich gesprochen. Diese Predigt ist definitiv keine Milch, sondern eher Schwarzbrot. Von daher lege ich euch ans Herz, ich schicke die Predigt ja immer rum, die nicht nur meine, sondern auch andere. Also wenn ihr noch nicht in der Infomail seid, dann sagt Bescheid oder schreibt eine Mail, dass ihr da gerne rein wollt, dann bekommt ihr sie. Und auch die Hauskreisleiter möchte ich ganz besonders bei dieser Predigt ermutigen, euch darüber auszutauschen in den Hauskreisen. In der Predigt, wenn ihr die seht, also als in Schriftform, werdet ihr merken, dass es noch viel, viel mehr Bibelstellen da drin stehen, als wie ich die heute nennen kann. Ich möchte euch nämlich heute nicht mit dem Wort Gottes erschlagen. Es sind immer noch genug. Von daher, es lohnt sich dabei, der definitiv einfach da nochmal reinzuschauen. Aber einige Sachen will ich auf jeden Fall nennen. So, drei Fragen sind es, denen ich heute nachgehen möchte mit euch. Das erste ist, welche Geistesgaben gibt es denn überhaupt? Auch da werde ich keine Möglichkeit haben, tief ins Detail zu gehen, sondern ich kann sie einfach nur nennen. Und ich ermutige euch, wenn ihr dann noch sagt, das habe ich noch nie gehört, geht dem mal nach. Wie gesagt, die Bibelstellen sind dabei. Und wenn ihr es richtig gut machen wollt, im Oktober startet wieder unser neues ILD-Jahr, unsere berufsbegleitende Bibelschule. Dieses Jahr ist unter anderem Thema Geistesgaben und Heiliger Geist vor allen Dingen auch, also ein riesengroßes Thema geschichtlich und ganz, ganz viel gibt es dazu. Das ist auf jeden Fall ein Gewinn, daran teilzunehmen. Man kann sich jetzt schon anmelden, wenn ihr daran Interesse habt, dann meldet euch bei mir. Also okay, welche Gaben gibt es? Erste Frage. Zweite, was ist der richtige Umgang mit den Geistesgaben? Und drittens, was ist der falsche Umgang mit den Geistesgaben? Wenn wir mal so uns in das griechische Neue Testament uns das anschauen, dann finden wir zwei Begriffe, wenn es um dieses Thema Geistesgaben geht. Das eine ist der Begriff Pneumatikos. Das können wir übersetzen mit geistliche Dinge bzw. geistliche Fähigkeiten. Und der andere Begriff ist, den wir finden, Charismata. Habt ihr mal gehört vielleicht von den Charismatikern? Das sind die sogenannten, übersetzt könnten wir das, Gnadengaben. Von daher so als Anfang schon mal, wenn wir das zusammenfassen wollen, Geistesgaben sind geistliche Fähigkeiten und Gnadengaben, durch die der Heilige Geist im Leben der Gläubigen wirkt. Geistliche Fähigkeiten. Und wir werden gleich sehen, diese geistlichen Fähigkeiten, das ist nicht irgendwie nur was ganz Abgehobenes, das kann auch was ganz Bodenständiges sein oder es sollte eigentlich immer was ganz Bodenständiges sein. Aber dass wir schon mal so ein bisschen eine Idee davon bekommen. Es geht um Fähigkeiten, die wir dadurch bekommen, dass wir den Heiligen Geist haben. Wir füllen das gleich mit Inhalt. Aber wir starten mit dem Predigttext im 1. Korinther 12, 1. Korinther 12, die Verse 12 bis 31, der uns hilft, das Ganze in den richtigen Zusammenhang zu packen. Da schreibt Paulus: Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden. Einige sind Sklaven, andere frei. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß sagen würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich keine Hand bin, sollte er deshalb nicht zum Körper gehören? Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich nur ein Ohr und kein Auge bin, sollte es deswegen etwa nicht mehr zum Körper gehören? Stellt euch vor, euer ganzer Körper wäre nur Auge. Wie könntet ihr da hören? Oder wenn euer ganzer Körper nur Ohr wäre, wie könntet ihr da etwa riechen? Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es wollte. Was wäre das für ein seltsamer Körper, wenn er nur aus einem einzigen Körperteil bestehen würde? Ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. In Wirklichkeit sind oft gerade die scheinbar schwächeren oder unwichtigeren Körperteile besonders notwendig. Und die Körperteile, die wir verstecken möchten, kleiden wir mit umso größerer Sorgfalt. So verbergen wir manche Körperteile besonders sorgfältig vor den Blicken anderer, während andere Körperteile dies nicht nötig haben. Gott hat den Körper so gefügt, dass den benachteiligten Gliedern besondere Ehre zukommt. Auf diese Weise kommt keine Spaltung im Leib zustande, sondern alle Glieder sorgen in gleicher Weise füreinander. Wenn eines leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eines geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus Und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Gott hat euch in den Leib Christi eingegliedert. Als, und jetzt fangen an, konkrete Gaben. Apostel. Andere als Propheten. Wieder andere als Lehrer. Dann solche, die Wunder vollbringen. Solche mit der Gabe der Heilung. Solche, die anderen helfen. Solche, die besondere Leitungsfähigkeiten haben und andere zur Zusammenarbeit bewegen. Und solche, die in anderen Sprachen sprechen können. Ist jeder ein Apostel? Natürlich nicht. Ist jeder ein Prophet? Nein. Sind alle Lehrer? Hat jeder die Kraft, Wunder zu tun? Haben alle die Gabe der Heilung? Natürlich nicht. Gibt Gott uns allen die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen? Können alle anderen Sprachen deuten? Nein. Strebt aber nach den größeren Gaben. Ich will euch etwas zeigen, das alle diese Gaben übertrifft. Amen. Langer Text. Ich habe mich bewusst entschieden, den am Anfang dieses Themas zu setzen, weil ich finde, der hilft uns, das Ganze einfach in die richtige Relation hineinzubringen. Paulus spricht hier über uns als Gemeinde, als ein Leib. Und er sagt, in diesem Leib, wie auch in dem Natürlichen, gibt es unterschiedliche Gaben, gibt es unterschiedliche Fähigkeiten und wir brauchen einander. Wir sind ein Leib. Und so ergänzen wir uns auch in unseren geistlichen Gaben. Aber, das war so der letzte Satz, den ich eben gelesen habe, das ist 1. Korinther 12. Er sagt, ich zeige euch etwas, was noch weit über dieses hinausgeht. Und das, worüber er dann schreibt im 1. Korinther 13, das ist die Liebe. Ich finde das unglaublich wichtig, das am Anfang, wenn es um Geistesgaben geht, zu betonen. Weil wenn uns das fehlt, dann haben wir ein großes Problem. So schreibt dann Paulus auch. Wenn ich alles könnte, ich könnte in Sprachen der Engel reden, schreibt er. Ich könnte alle Wunder tun, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir nichts. Also die Liebe steht dem drüber. Also wenn wir über Geistesgaben sprechen, eigentlich der erste Schritt ist immer, dass wir uns sagen müssen, okay, Liebe. Und wenn wir Geistesgaben ausüben, ist auch die Frage, okay, geschieht es gerade in der Liebe? Ist die Liebe gerade im Zentrum oder geht es hier um irgendwelche Sachen, die ich tue? Und das fehlt mir eigentlich, unglaublich wichtig. Und es geht darum, es findet in der Gemeinde statt. Natürlich soll auch aus der Gemeinde heraus ganz wichtig, dass auch in unsere Welt wirken, auch durch Geistesgaben. Aber Geistesgaben sind der Gemeinde geschenkt. Natürlich dann in jedem Einzelnen zeigt sich das, aber diese Einordnung in die Gemeinde als ein Leib ist unglaublich wichtig. Das einfach schon mal vorgeschaltet. Okay, wir wollen uns einmal kurz anschauen. Ich nenne es einfach kurz, wie gesagt, ich kann es nicht viel mit Inhalt füllen. Was für Gaben gibt es eigentlich? Man muss dazu sagen, die Bibel sagt an keiner Stelle, dass es eine abgeschlossene Liste von Geistesgaben gibt. Wir finden eine ganze Menge, die genannt werden, einige ein bisschen deutlicher beschrieben, andere werden nur so angedeutet. Aber man muss dazu sagen, es ist keine abgeschlossene Liste, sondern der Heilige Geist hat bestimmt noch mehr Dinge, die wir so uns im ersten Moment gar nicht vorstellen können. Wenn wir es ein bisschen einteilen wollen in Kategorien, dann wäre die erste, von denen wir dann teilweise heute auch gehört haben, wären die sogenannten Dienstgaben. Das sind die Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer. Ich sage gleich noch ein bisschen mehr dazu. Wer sich da mehr für interessiert, ich glaube vor 2-3 Jahren habe ich darüber mal eine ganze Predigt gehalten, ist immer noch in unserer Mediathek runterzuladen, hört euch das gerne an. Zweitens sind die sogenannten Motivationsgaben und drittens sind die Wirkungsgaben. Und jede von diesen drei Kategorien, da finden wir so bestimmte Merkmale und auch einen bestimmten Zweck, wofür einfach Gott uns als Gemeinde diese Gaben geschenkt hat. Bei den Dienstgaben ist es beispielsweise so, sie werden durch den Willen des Heiligen Geistes verliehen und wir übergeben diese Gaben unser Leben. Das sind also nicht Sachen, die nur mal so kurz wirken, sondern man merkt Leute, die nicht mal ein prophetisches Wort haben, sondern die wirklich als Propheten unterwegs sind, da merkt man, das hat einfach auch, das verbindet sich mit dem Leben. Genauso wie bei den Hirten oder den Pastoren, genauso bei den Lehrern. Der Zweck dieser Gaben ist die geistliche Leitung des Leibes Christi. Bei den Motivationsgaben, das sind natürliche Eigenschaften, die wir von Geburt an besitzen und die sich dann einfach durch den Heiligen Geist entfalten können. Das wären zum Beispiel die Gabe der Verwaltung oder der Hilfeleistung und des Dienstes. steht mit in dieser Reihe. Ich weiß gar nicht, ob uns das so bewusst ist. Weißt du, mit dem, oh, Geistesgaben bewegt, dann denken wir irgendwie jemand, der so, Und jetzt kommt jemand, Gabe der Verwaltung, klingt doch erstmal ganz schön trocken. Ist uns das bewusst? Das ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Damit will ich nicht sagen, dass alle, die verwalten, durch den Heiligen Geist bewegt sind. Aber es ist etwas, was Gott schenkt in der Gemeinde. Und der Zweck bei diesen Gaben ist, es geht um geistliche Partnerschaft, von dem der ganze Leib Christi profitieren kann. Und bei den sogenannten Wirkungsgaben handelt es sich um übernatürliche Fähigkeiten des Heiligen Geistes, die dieser nach seinem Willen wirksam werden lässt. Das heißt, das sind oft spontane geistliche Werkzeuge für den Leib Christi, wenn man sieht, da ist eine Not. Da wäre der Zweck, diese Gaben, sie wirken spontan, also jemand ist krank und Heilung geschieht zum Beispiel. Wenn der Heilige Geist die Notwendigkeit für eine bestimmte Gabe sieht, kommt diese zum Einsatz. Also jeder dieser drei Bereiche hat verschiedene Anwendungsgebiete. Ich will sie einfach mal nennen. Bei den Dienstgaben wird uns in der Bibel zum Beispiel genannt Leitung, Auferbauung, Vervollkommnung und Vereinigung der Gemeinde. Das sind, wie gesagt, die Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer. Bei den Motivationsgaben, da geht es um das Wohl des gesamten Leibes Christi. Hilfeleistung, Ermutigung, Gastfreundschaft. Gastfreundschaft ist eine Geistesgabe, ist euch das bewusst? Auch da wieder, nicht jeder, der Gäste hat, ist vom Geist Gottes gleich begabt. Aber das ist etwas, was in der Gemeinde wirkt. Das steht gleichwertig neben all diesen anderen Gaben. Also wenn du sagst, oh, ich habe irgendwie nicht so eine tolle Gabe und du hast Leute, die du zu Hause aufnimmst, die sich wohl bei dir fühlen, das ist eine ganz große Gabe, wo der Heilige Geist wirken möchte. Verwaltung habe ich schon genannt, Mitteilen, Ehelosigkeit. Ich weiß nicht, wer sich da jetzt streckt von den jungen Leuten, die will ich. Ich habe einen Freund, es gibt so sogenannte Gabentests, bei dem kam beide mal raus, er hat die Gabe der Ehelosigkeit sogar relativ stark. Heute ist er verheiratet und hat 5 Kinder. Dann die Gabe der Leiterschaft, Barmherzigkeit und, auch das schmeckt den meisten wahrscheinlich nicht, wird aber auch genannt als Gabe, Märtyrertum. Wer ist dabei? Auch da habe ich einen Freund, der bei seinem Gabentest kam das auch immer raus, er ist ein begabter Märtyrer, er wartet noch bis heute. Und dann gibt es die Wirkungsgaben, also da geht es, habe ich gesagt, um spontane Offenbarung des Heiligen Geistes im Leben der Gläubigen. Die kann man auch wieder aufteilen in die Gaben des Sinnes, das wäre das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis und das Wort der Geisterunterscheidung. Dann die Gaben der Kraft, Glaube, Heilung und Wunderkräfte und die Gaben des Wortes, Weissagung, Sprachenrede und Auslegung. Jetzt raucht euch doch schon mal der Kopf, den einigen von euch auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe es gesagt, ich kann die Sachen nur nennen, ich kann da jetzt nicht in die Tiefe gehen, man könnte über jeden Block wahrscheinlich eine lange Predigt machen. Deswegen nochmal meine Empfehlung, schaut euch das an. Die Bibelstellen sind alle dabei. Redet drüber im Hauskreis und wenn ihr es richtig gut machen wollt und richtig Hunger habt, seid nächstes Jahr beim ILD dabei. Da geht es dann richtig ans Eingemachte. Ich möchte mit euch heute ein bisschen mehr erstmal mir so dieses ganze Thema Geistesgaben allgemein anschauen. Aber damit es ein bisschen konkreter ist, war es mir wichtig, einfach auch schon mal die Sachen zu nennen, über die wir hier gerade sprechen. Also 5 wichtige Tatsachen über Geistesgaben. Das erste ist, finden wir im 1. Korinther 14, Vers 1. Die Gläubigen werden aufgefordert, nach den Geistesgaben zu streben. Also die Bibel sagt ganz klar, lasst es nicht einfach mal so auf euch zukommen, mal schauen, wie es wird, sondern die Bibel sagt ganz klar, wir sollen danach streben. Wir sollen uns danach sehen, dass wir sagen, Gott, du hast mir den Heiligen Geist gegeben, nicht einfach nur dafür, dass er da ist, sondern dass ich wirklich ganz konkret einfach durch deinen Heiligen Geist einfach auch in die Lage versetzt werde, für dein Reich zu bauen durch Gaben, die du mir schenken möchtest. Das zweite ist, die Gläubigen sollen über Geistesgaben Bescheid wissen, diese Gaben entfalten und sie einsetzen. Mit dem Bescheidwissen fangen wir spätestens jetzt gerade an. Das Entfalten und Einsetzen, das braucht ein bisschen länger und das Bescheidwissen wahrscheinlich auch. Drittens, Geistesgaben sollen nicht als Zeichen der Reife oder als Beweis einer besonderen Geistlichkeit betrachtet werden. Also nur dadurch, dass ich von Gott mit Gaben beschenkt werde, ist das kein Aushängeschild, ich sage, ich bin hier der Superchrist, ihr habt keine Ahnung. Andersrum genauso. Wenn ich eine Sehnsucht habe, ich strecke mich danach aus und ich erlebe das nicht, ist das nicht andersrum belegt, na gut, du bist ja erstmal Christ zweiter Klasse, du hast ja noch gar nicht viel erlebt, sondern das ist ein ganz anderes Thema. Das sind Geschenke, die Gott uns macht, die nichts mit besonderer Geistlichkeit zu tun haben. Auf jeden Fall nicht im ersten Moment. Die spektakulären Gaben, viertens, sind nicht unbedingt die wichtigsten oder notwendigsten Gaben. Ihr habt jetzt so einige Gaben gehört, wo ihr vielleicht teilweise gesagt habt, das war mir noch gar nicht bewusst, dass das eine Geistesgabe ist. Aber stellt euch mal eine Gemeinde vor, wo es keine Gastfreundschaft gibt. Das ist eine Gemeinschaft, die nicht funktioniert. Eine Gemeinde vor, wo man nicht einander hilft. Das ist eine Gemeinde, die nicht funktioniert. Oder eine Gemeinde, wo es niemanden gibt, der bereit ist, auch mal einige Sachen zu verwalten. Ich will nicht in dieser Gemeinde sein, sage ich euch ganz ehrlich. Das ist die ersten zwei Monate noch ganz schön und dann bricht das ganze Kartenhaus in sich zusammen. Und fünftens, der Heilige Geist ist derjenige, der die Gaben austeilt, während der Mensch der Spiegel ist, der die Gnade Gottes reflektiert, sodass sie von der Welt gesehen werden kann. Das heißt, ich kann mir nicht auf die Schultern klopfen und sagen, oh, ich bin so begabt, sondern es ist Gottes Werk in mir, es ist sein Heiliger Geist und wir spiegeln das nur wieder. Und was er tun will, ist, er will das nicht, dass wir uns daran erfreuen, was für tolle Gaben ich habe, das dürfen wir auch, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass wir einander und der Welt dadurch dienen können. Okay, das so als vorgeschaltet. Jetzt wollen wir uns einmal anschauen, was ist richtig im Umgang mit Geistesgaben? Da 7 Punkte zu. Und was ist falsch im Umgang mit Geistesgaben? Dazu auch nochmal 7 Punkte. Also wenn ich meine geistlichen Gaben bestimmen will, wie komme ich dahin? Ist erstmal ein wichtiger Punkt, wichtig für euch zu wissen. Jeder Gläubige hat zumindest eine Gabe empfangen. 1. Petrus 4, Vers 10 steht, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt, setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Finde ich einen genialen Vers. Wie vielfältig Gottes Gnade ist. Soll sichtbar werden dadurch, dass jeder die Gaben einsetzt, die Gott ihm geschenkt hat. Jeder von euch. Hier sitzt heute kein Kind Gottes, was nicht mindestens eine geistliche Gabe geschenkt bekommen hat. Also deine Frage sollte nicht sein, habe ich eine geistliche Gabe? Sondern deine Frage sollte sein, was ist meine geistliche Gabe? Und wie du das entdecken kannst, da reden wir gleich nochmal drüber, aber das ist mir erstmal ganz wichtig. Also hier ist niemand heute, der sagt, ich bin raus, das ist nicht mein Thema, sondern wenn du ein Kind Gottes bist, ist es ein Thema für dich, sagt zumindest Petrus. Zweitens, bete um Weisheit. Jakobus 1, Vers 5. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Wenn es um das Thema Geistesgaben geht, wie auch eigentlich bei jedem anderen Thema, aber da halt auch, ist dieses Thema Weisheit unglaublich wichtig. Erstmal Weisheit, um tatsächlich zu verstehen, was hat Gott mir denn eigentlich geschenkt? Ich bin mir sicher, hier sitzen einige, die haben gerade viele Fragezeichen. Ich habe keine Ahnung, was ich für eine Geistesgabe habe. Und wenn ich dann das merke und anfange darin zu leben, einfach auch im Reich Gottes unterwegs zu sein mit den Gaben, die ich bekommen habe, auch dann ist Weisheit unglaublich wichtig. Das brauchen wir, damit wir halt anfangen können, die Gaben auf eine gute und schöne Art entfalten können. Drittens, sei bereit, dich vom Heiligen Geist verwenden zu lassen. 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst. Du gehörst nicht dir selbst, sondern der Heilige Geist lebt in dir. Und er ist nicht einfach nur da, um da zu sein oder dir zu helfen, dass es dir ein bisschen besser geht oder du vielleicht irgendwann das nochmal gerade so in den Himmel schaffst, sondern er ist da, weil er dich gebrauchen will. Und du trägst einen unverzichtbaren Teil dazu bei, dass diese Gemeinde funktionieren kann, dass Reich Gottes gebaut werden kann und dass Menschen erreicht werden können mit der Gnade Gottes. Und es ist natürlich so, dass so eine Gabe, die nach außen glänzt, die jeder sieht, das ist natürlich oft schöner. Aber ich sage euch, wie ich es eben auch schon mal gesagt habe, die anderen sind genauso wichtig. Zum Beispiel eine Gabe, die genannt wird, ist die Gabe des Gebens. Also geben sollen wir alle, das ist natürlich hoffentlich klar. Das ist nach dem Motto, ich gebe heute nicht, ich habe die Gabe nicht empfangen, so ungefähr. Aber es gibt Leute, die sind von Gott besonders dafür begabt zu geben. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der wird sehr gesegnet durch einen amerikanischen Geschäftsmann, der hat mir gerade jetzt auf dem Wochenende, hatte ich ihn getroffen, mich mit ihm darüber unterhalten. Dieser Mann, der spendet jedes Jahr 8 Millionen Dollar. Investiert er einfach nur in das Reich Gottes hinein. Und kann dadurch Unglaubliches tun. Natürlich, ich vermute mal, die meisten von euch haben keine 8 Millionen Dollar im Jahr, die sie spenden können. Sonst dürft ihr euch gerne nach dem Gottesdienst bei mir melden. Aber trotzdem ist es tatsächlich etwas, was Gott schenkt. Also wir könnten auch sagen, eine Großzügigkeit, die einfach da ist. Aber Leute, die einfach auch mit Gott auf einfach im Natürlichen ganz besonders einfach beschenkt sind, auch finanziell oder vielleicht auch mit anderen Mitteln. Und dadurch können sie es einfach weitergeben und ein großer Segen sein. Das ist eine Geistesgabe. Gott ist nicht so sehr auf unsere Fähigkeiten angewiesen, aber er braucht unsere Bereitschaft, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Und wenn du denkst, ah, da sind andere, die sind viel besser für die Aufgabe geeignet, denkst du falsch. Wenn Gott dich gefragt hat, dann tu es. Das, was er braucht, ist diese Bereitschaft, die Jesaja hatte. Hier bin ich, Herr, sende mich. Und damit kann Gott was machen. Gott ist nicht auf der Suche nach Leuten, die besonders befähigt sind, habt ihr vielleicht mal gehört, sondern er befähigt, die berufen sind und die willig sind, sich von ihm gebrauchen zu lassen. Und von daher ist es einfach wichtig, dass wir ganz nah an seinem Herzen sind, dass wir ihn kennen und einfach wachsen in dieser Beziehung zu ihm. Und dann ergeben sich ganz viele Dinge eigentlich ganz natürlich. Viertens, habt ihr vielleicht noch nicht so oft gehört, wenn es um dieses Thema Geistesgaben geht. Frage dich, was der Wunsch deines Herzens ist. Psalm 37, Vers 4. Freue dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Philipper 2, Vers 13. Denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen, und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Wenn du, wie ich es eben gesagt habe, ganz nah an Gottes Herzen bist, dann werden mit der Zeit deine Wünsche sich auch verändern. Die sind vorher vielleicht relativ egozentrisch gewesen, aber Stück für Stück verändern sich die Wünsche deines Herzens. Deswegen, das ist nicht der einzige Punkt, woran wir sein sollten, aber ein wichtiger Punkt als Kinder Gottes, wirklich in uns hineinzuhören und zu fragen, was sind da für Wünsche in meinem Herzen drin? Manchmal habe ich so das Gefühl, wir als Christen haben so diese Tendenz, okay, wenn es etwas ist, was du dir wünschst, dann kann das schon mal gar nicht von Gott sein. Es muss irgendwas sein, was du unter keinen Umständen tun willst, dann ist es von ihm. So ein Quatsch. Mag auch manchmal sein, dass es so ist, aber ganz oft arbeitet Gott, wenn sein Heiliger Geist in uns wohnt, dass er an unserem Herzen arbeitet. Und dass, wenn wir dann merken, dann kommt die Aufforderung, ich will dich in dem Bereich gebrauchen, dass du eigentlich merkst, vielleicht hast du Ängste, vielleicht fühlst du dich auch noch nicht so ganz dafür bereit, aber auf der anderen Seite merkst du, da ist doch eigentlich der Wunsch, genau das möchte ich tun. Ich erinnere mich gut daran, ich habe es häufig schon genannt, meine erste Predigt, als ich dann das erste Mal vorne stand und so halb gedrängt, halb eingewilligt habe, das zu tun. Und das war auf der einen Seite mir furchtbar unangenehm, in dem Sinne, dass ich dachte, wie soll das nur werden? Und meine Beine, zum Glück hatten wir da noch keine offene Kanzel, die waren wahrscheinlich so dahinter. Und trotzdem in dieser Angst und Verzagtheit, die gleichzeitig auch da war, und Aufgeregtheit, war trotzdem, dass ich gemerkt habe, das ist ein Wunsch, den Gott in mich hineingelegt hat, der sich gerade erfüllt. Und so arbeitet Gott. Gott bewirkt, dass seine Wünsche zu unseren Wünschen werden. Das heißt nicht in jedem Fall, jeder Wunsch, den du hast, der kann nur von Gott sein, geh dem nach. Das wisst ihr, das meine ich nicht damit. Aber lasst uns das nicht ausblenden, diesen Bereich. Fünftens, was ganz praktisch ist. Frage dich, was die dringendsten Bedürfnisse in deiner Umgebung sind. Zum Beispiel Mangel an Ordnung, Gabe der Verwaltung, verletzte Menschen, Gabe der Barmherzigkeit, Unwissenheit, Gabe der Lehre, Armut, Gabe des Gebens, Mangel an Freundlichkeit, Gabe der Gastfreundschaft, ungläubige Menschen, Gabe der Evangelisation. Also wenn du merkst, da ist eine Not und die fällt dir auf, dann streck dich danach aus, dass du nicht nur sagst, wie kann man das jetzt lösen, sondern geh zu Gott und sag, Gott, ich sehe diese Not, vielleicht sehe ich sie ja nicht umsonst, begab du mich doch vielleicht damit, dass ich einfach da hineintreten kann. Oder wenn ich es nicht bin, begab jemand anderes damit. Aber lass uns nicht nur über die Dinge, die schwierig sind, wo wir Mangel sehen, drüber sprechen und wie können wir das machen, sondern lass uns tatsächlich auch ins Gebet gehen und auf Gott vertrauen, dass er wirklich Lösungen hat. Und diese Lösungen funktionieren bei Gott meistens über Menschen, die er gebraucht. Sechstens, suche die Weisheit und den Rat reifer Christen und geistlicher Leiter. Hebräer 13, Vers 7 steht, erinnert euch an eure Lehrer, die euch zuerst das Wort Gottes verkündeten. Denkt an all das Gute, das aus ihrem Leben hervorgegangen ist und vertraut auf den Herrn, wie sie es taten. Also macht diese Dinge nicht allein mit dir ab, sondern wenn du sagst, ich habe keine Ahnung, was meine Gabe ist oder was vielleicht auch gebraucht wird, dann geh doch auf Leute zu, wo du weißt, du vertraust ihnen, du siehst, die stehen mit beiden Beinen in ihrem im christlichen Leben und die sind schon ein Stück weiter als du. Und geh doch mal ins Gespräch mit ihnen. Stell das doch mal als Frage. Das ist ein tolles Thema, wenn ihr jetzt auch über dieses Thema redet im Hauskreis, auch einfach mal euch darüber auszutauschen. Was seht ihr denn einander eigentlich an Gaben in dem anderen? Und oft sind wir selber überrascht, wenn andere uns sagen, du, das sehe ich bei dir, dass wir denken, das habe ich noch gar nicht so gesehen. Und dann dürfen wir dem nachgehen. Das ist natürlich nicht der einzige bestimmende Faktor, dass wir jetzt bei Menschen uns den Rat einholen, sondern all diese Tipps sind im Gesamtzusammenhang einzuordnen. Natürlich brauchen wir den Heiligen Geist, der uns die Dinge zeigt, aber wir sollten Menschen und auch Leiter da nicht ausblenden, sondern Gott hat uns einander gegeben, der Leib, dass wir uns einfach da gegenseitig ermutigen können und auch uns gegenseitig helfen können. Und als siebtes, prüfe alles. 1. Thessalonicher 5, 19 bis 21, unterdrückt den Heiligen Geist nicht, verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird und behaltet das Gute. Das ist ja einer der Gründe, wir haben ja häufiger mal, dass es auch jemand gibt, der ein Bild, ein Wort oder was auch immer im Gottesdienst hat, dass wir immer sagen, das soll nicht direkt zum Mikro passieren, sondern geht zum Moderator oder kommt zu mir als Pastor, dass sie es einfach kurz besprecht, dass sie es miteinander prüfen könnt und dann kann man schauen, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt und auch wirklich auch richtig dieser Eindruck oder halt auch nicht. Von daher, das einander zu prüfen, ist kein Unglaube, sondern ist tatsächlich einfach nur, dass wir dem Wort Gottes nachgehen, weil wenn wir das nicht tun, kann es ganz schnell komisch werden. Ich erzähle an dieser Stelle immer gerne von der Gemeinde, wo jemand aufstand und sagte, so spricht der Herr. Und dann kam seine Weissagung und setzte sich wieder hin. Und dann stand die nächste Person auf und sagte, so spricht der Herr, ich habe mich geirrt. Und dann kam das andere Wort. Da merken wir, jemand hat offensichtlich nicht geprüft. Ich würde in dem Fall vermuten, dass beide wahrscheinlich nicht geprüft haben. Und das wollen wir nicht. Das gibt dann Chaos und viel Verwirrung. Und da ist es einfach wichtig zu prüfen. Als letztes wollen wir uns nochmal kurz anschauen, 7 Punkte. Was ist der falsche Umgang eigentlich mit Geistesgaben? Das erste ist, es wäre falsch, meine Gnadengabe zu vernachlässigen. 1. Timotheus 4, Vers 14. Vernachlässige die geistliche Gabe nicht, die du durch prophetische Reden empfangen hast, als die Ältesten der Gemeinde dir die Hände auflegten, schreibt da Paulus an den Timotheus. Also wenn Gott dir was geschenkt hat, ganz egal, ob es gerade erst so im Anfangsstadium ist oder aber eigentlich schon ganz viel da ist, vernachlässige das nicht, sondern nutze dieses Geschenk, was Gott dir gegeben hat, um wirklich einfach zu dienen und es, dass es sich entwickeln kann. Und meine Erfahrung ist einfach, bei Geistesgaben, wenn wir die vernachlässigen, dann ist es ganz oft wie so eine Pflanze, die kein Wasser mehr bekommt. Es trocknet so Stück für Stück ein. Der eine oder andere weiß vielleicht aus seinem Leben vor ein paar Jahren, der schon länger dabei ist, wo Gott ihm eigentlich in einem Bereich echt gebraucht hat und wir sind ihm irgendwie nicht mehr nachgegangen, aus welchem Grund auch immer. Und es ist irgendwie so weggerutscht. Ich möchte dir einmal sagen, ich glaube, es ist immer noch da. Es ist einfach nur verschüttet und Gott möchte das vielleicht heute neu ausgraben mit dir. Aber damit es gar nicht erst uns wegrutscht, sondern dass wir dranbleiben, ist es so wichtig, dass wir es nicht vernachlässigen. Zweitens, es wäre falsch, auf die Inspiration des Heiligen Geistes zu warten, bevor ich eine bestimmte Gabe einsetze. Was meine ich damit? Nicht, dass wir es ohne den Heiligen Geist machen sollen. Sondern es geht mir eher um diese Gefühlsebene. Dieses, ich fühle mich gerade nicht danach. Ich weiß eigentlich, ich habe eine Gabe, anderen Menschen zu helfen und es liegt mir auch gerade da vor Augen und ich weiß, es ist notwendig, ich sage, oh, ich fühle mich gerade danach, ich mache es nicht. Oder ich bekomme ein Wort von Gott und weiß eigentlich, ich soll das jetzt sagen zu einer Person oder zu einer Gruppe, aber irgendwie war die Woche doof und ich fühle mich gerade nicht danach und ich mach's nicht. Gott gebraucht uns nicht zum Glück auch ganz oft, wenn wir denken, ah, das ist so schön gerade. Aber Gott gebraucht uns auch manchmal, wenn wir uns gar nicht danach fühlen. Und das zu unterscheiden, auch das zu merken, okay, das ist jetzt gerade nicht ein Stopp, dass ich das nicht tun soll, sondern einfach meine Gefühle, die dem entgegenstehen. Das ist ein Stück weit auch ein Lernprozess, da dürfen wir Geduld miteinander haben. Aber ich weiß ganz genau, bei mir ist zum Beispiel so, ich habe definitiv eine meiner Gaben ist, dass ich durch das Wort Gottes einfach in das Leben von Menschen reinsprechen kann. Und ich weiß, so als es anfing, wo ich so Eindrücke hatte, wo ich dachte, okay, das sollst du jetzt nennen, da habe ich mich echt schwer damit getan. Allein schon diese Gedanken, oh, ist das wirklich von Gott? Und jetzt mich da irgendwie da vorne hinstellen oder wenn jetzt ich da, gehe da hin und sage, nee, das ist nicht von Gott, ist ja auch ein bisschen peinlich oder so. Aber ich habe dann irgendwann gelernt, diesem Eindruck nachzugehen, auch wenn das Gefühl eigentlich, oh, das fühlt sich gerade nicht gut an, dem Gegenstand. Und dadurch durfte ich lernen. Und wir dürfen einfach auch, müssen keine Angst haben, Fehler zu machen. Gerade wenn wir mit dieser Haltung rangehen, dass wir bereit sind, ihr dürft es prüfen. Und nicht sagen, so spricht der Herr, sondern Leute, ich habe den Eindruck, vielleicht liege ich auch total daneben, aber ich habe den Eindruck, Gott hat mir da was gezeigt oder Gott möchte irgendwas durch mich wirken und ich will es einbringen. Dann dürfen wir einfach einander lernen. Und ich glaube, diese Atmosphäre dafür, dass das möglich ist, haben wir hier. Übrigens nicht nur im Gottesdienst, sondern auch gerade Hauskreise oder einfach im Zwischenmenschlichen, wo ihr euch trifft während der Woche mit Leuten, das sind tolle Übungsfelder dafür. Drittens, es wäre falsch, bestimmte Gaben als wichtiger oder unwichtiger einzustufen. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, will ich nochmal ein großes Ausrufezeichen hintersetzen und unterstreichen. Es gibt keine wichtigeren und unwichtigeren Gaben, sondern wir brauchen das alles. Und ihr wisst das, dieses Thema vom Leib. Ich habe gerade neulich mit jemandem gesprochen, der seinen kleinen Finger hatte, irgendwie eine Verletzung. Das ist ja nur der kleine Finger, könnte man sagen. Aber wenn der entzündet ist, das tut richtig weh und dein ganzer Körper wird davon betroffen sein. Dein ganzes Sein. Du findest keinen Schlaf wegen der Schmerzen. Deswegen bist du sonst nicht leistungsfähig. Vielleicht ärgerst du dich über irgendwelche Dinge dann leichter, was auch immer. Von daher ist es so wichtig, all das gehört zusammen. Viertens, es wäre falsch, mich in den Bereichen, in denen ich keine Gabe habe, nicht einbringen zu wollen. 2. Timotheus 4, Vers 5. Du aber sollst dir in jeder Situation ein nüchternes Urteil bewahren. Scheue dich nicht, für den Herrn zu leiden. Setze dir zum Ziel, andere zu Christus zu führen. Erfülle die Aufgabe, die Gott dir anvertraut hat. Auch das gehört dazu. Diese hochgeistliche Antwort auf die Frage, kannst du mal kurz die Toiletten sauber machen? Weißt du was, da bin ich nicht begabt zu. Das hat Gott mir nicht geschenkt. Klingt sehr geistlich, ist aber vollkommen ungeistlich. Es gibt manchmal, und auch die Erfahrung durfte ich machen, einfach Dinge im Reich Gottes, wo wir merken, da muss jetzt gerade was getan werden. Und ich merke eigentlich, das ist nicht unbedingt so mein Ding, aber Gott fordert mich da gerade. Von daher ist es einfach ein wichtiger Bereich, einfach auch wenn wir merken, okay, das ist jetzt, ich bin jetzt vielleicht nicht die perfekte Person dafür, aber ich bin gerade die einzige Person dafür und deswegen tue ich es. Das heißt, die Abwesenheit einer bestimmten Gabe ist kein Grund, nicht in anderen Bereichen mitzuarbeiten. Fünftens, es wäre falsch, meine Gabe deswegen nicht auszuüben, weil es Konflikte gibt oder weil mir die anderen keine Dankbarkeit entgegenbringen. Es geht nicht um Anerkennung. Natürlich, wenn Sachen schief laufen, wenn ich verletzt worden bin, dann darf ich das nennen. Aber mich dann zurückzuziehen und sagen, okay, so und so ist es gelaufen, ich bin vielleicht auch zu Recht verletzt und wütend oder was auch immer, oder einige Sachen laufen gerade nicht so gut, das ist vielleicht alles richtig. Es soll trotzdem kein Grund sein, dass du sagst, das, was Gott mir geschenkt hat, ich bringe es nicht mehr länger ein. Sondern natürlich müssen Sachen angesprochen werden, natürlich dürfen wir auch weise sein, aber uns einfach zurückzuziehen und zu sagen, okay, mein Teil, den Gott mir gegeben hat für den Leib Christi, der ist jetzt erstmal nicht mehr zur Verfügung, ist kein richtiger Umgang. Ich möchte euch da ermutigen, Sachen anzusprechen, auch Dinge vielleicht tatsächlich auch in Ordnung zu bringen, aber euch nicht zurückzuziehen, sondern Gott einfach auch die Möglichkeit zu lassen, dass da, wo es einfach Schwierigkeiten gibt, dass Versöhnung geschehen kann. Sechstens, es wäre falsch, davon auszugehen, dass wir unsere Gaben nicht entfalten müssen. Wenn wir sprechen lernen, als Babys oder Kinder, dann braucht das einfach viel Übung. Und es gibt die eigentlich keine Kinder. Manchmal sagt man, es gibt welche, die warten so lange, bis sie vollständige Sätze bilden können. Aber selbst dann ist da noch viel Entwicklungspotenzial. Aber es braucht einfach die Zeit, dass sich das entwickeln kann. So ist es auch mit unseren geistlichen Gaben, auch mit unseren natürlichen Fähigkeiten. Wir müssen lernen, wir müssen sie anwenden, sie müssen sich entwickeln. Und das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen. Aber dafür müssen wir sie einsetzen. Ich habe einen Chorleiter gehabt in meiner Schulzeit, der hat uns immer gesagt, singt irgendetwas, das kann ich verbessern. Wenn ihr nicht singt, dann kann ich es nicht verbessern. In der Generalprobe hat das dann irgendwann nicht mehr gesagt, aber bis dahin hat er es gesagt. So auch mit unseren geistlichen Gaben. Mit allen Gaben eigentlich, die wir haben. Wenn wir sie nicht einsetzen, ist keine Möglichkeit, dass sich was entwickeln kann. Also ganz wichtig. Und der letzte Punkt, es wäre falsch davon auszugehen, dass wir in allen Bereichen begabt sein sollten, anstatt sich darauf zu konzentrieren, eine oder zwei Gaben zu entfalten. Wir haben immer so diese Tendenz, um uns umzuschauen, was kann der? Und sagen, oh, das wäre doch toll, wenn ich so wäre wie der. Oder wenn ich so wäre wie die, oder wenn ich das könnte, oder wenn ich das so könnte. So ist nicht Reich Gottes. Sondern Gott hat dir was geschenkt und als er dir das geschenkt hat, da hat er sich was dabei gedacht. Ich will damit gar nicht sagen, das glaube ich auch definitiv, dass es bestimmt auch noch Dinge gibt, die jetzt noch nicht da sind, die Gott dir noch schenken möchte. Darauf darfst du warten, darauf darfst du vertrauen, aber freu dich doch jetzt gerade an dem, was du hast. Und wenn du noch gar nicht weißt, was du hast, dann finde es heraus. Und dann fang an, in dem Bereich das zu entwickeln, was sie dir gegeben hat. In diesem Bewusstsein, all das, was wir haben, all das trägt dazu bei, dass Reich Gottes gebaut werden kann. All das ist wichtig. Und wenn irgendwie was da fehlt von dieser ganzen Dingen, die ich genannt habe, dann haben wir ein großes Problem. Also konzentriere dich darauf, das, was Gott dir geschenkt hat. Und wenn es auch nur ein oder zwei Gaben sind, wie diese Talente, dieses Gleichnis, da dran zu bleiben. Und zum Abschluss möchte ich einfach nochmal sagen, jetzt habe ich ja viel über Geistesgaben gesprochen und Heiliger Geist. Dass es wichtig ist, dass wir im Blick behalten, der Heilige Geist, der ist nicht einfach nur irgendwie eine Kraft, eine Erfahrung, die uns jetzt, durch die wir diese Gaben haben, sondern lasst uns im Blick behalten bei dieser ganzen Sache, dass der Heilige Geist eine Person ist, zu der wir eine stärkende, lebensverändernde und beglückende Beziehung entwickeln können, die ewig Bestand haben wird. Dazu Zacharja 4, Vers 6, nicht durch Macht, und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr, der Herrscher. Amen. Das Lobpreisteam darf mal nach vorne kommen. Jetzt habt ihr viel zu verdauen. Steht doch mal auf, ihr könnt es bestimmt auch ganz gut stehen. Schüttelt euch mal ein bisschen, vor allem in den Kopf, dass die Gedanken so ein bisschen zurechtrücken.